Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nächsten Freitag wird in Polen und der Ukraine die Fußball-Europameisterschaft angepfiffen. Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine und der Umgang mit Regimegegnern sorgen im Vorfeld für Schlagzeilen. Was tun die ukrainischen Kirchen? Erheben sie ihre Stimme gegen gesellschaftliche Missstände? Heidi Kronenberg hat mit Oleg Turi gesprochen, Professor an der ukrainisch-katholischen Universität in Lemberg-Lviv.
Oleg Turi, was versprechen Sie sich von der Fußball-Europameisterschaft für die Ukraine?
Die Ukraine kulturell, historisch gehört zum europäischen Gemeinschaft, aber politisch durch alle diese Entwicklungen im 20. Jahrhundert waren wir lange vom europäischen Entwicklung isoliert und in diesem Sinne die Europameisterschaft, das ist so wirklich ein großes Ereignis, welches für die Ukraine eine gute Chance gibt, unsere eigene Kultur, unsere Tradition, unser Dasein in Europa für den Leuten in Europa mehr näher zu bringen.
Ukrainische Aktivistinnen wie etwa die barbusigen Feministinnen der Gruppe Femen machen anlässlich der Euro auf ihre Anliegen aufmerksam. Nutzen auch die Kirchen das Fußballgroßereignis als Plattform?
Ich würde nicht sagen, dass die Kirchen diese Gelegenheit gut ausnutzen. Aber das ist auch verständlich. Das ist von einer Seite historisch verursacht, dass für Ostchristentum, diese soziale Dimension war nicht groß entwickelt wie im westlichen Christentum. Die orthodoxen Priester und Bischöfe sind mehr gewöhnt, ex cathedra etwas predigen und reden und den Leuten erwarten, dass die in die Kirche kommen und nicht zum Menschen gehen. Und gleichzeitig müssen wir verstehen, dass ganze sowjetische Zeit jede Aktivität jeder Kirchen war streng verboten. Ich persönlich sehe, dass die Kirchen reagieren sehr vorsichtig, aber ich würde auch nicht sagen, dass die überhaupt nicht die Bedeutsamkeit sehen. Es gibt Gottesdienste in Fremdsprachen, man spricht über Prostitution, man spricht über Drogen, man spricht über Verbreitung von Alkohol. Aber ich denke, dass die Aktivitäten, die darauf reagieren sollen, leider noch zu schwach sind.
Seit der Inhaftierung der ehemaligen Ministerpräsidentin Julia Timoschenko ist die Menschenrechtslage in der Ukraine im Westen vermehrt Medienthema. Stichworte politisch manipulierte Justiz, Misshandlungen von Gefangenen oder fehlender Minderheitenschutz. Erheben die Kirchen ihre Stimme gegen diese Missstände?
Sie haben recht, dass wirklich die Situation in der Ukraine hat sich nicht im Sinne der Rechtsstaates genügend entwickelt. Aber es gibt Leute, die auch dagegen kämpfen, die damit nicht zufrieden sind. Und hier möchte ich sagen, dass gerade Kirchen in ersten Reihen den Menschenrechtsverteidigung, den Demokratieentwicklung stehen. In diesem Sinne ist wichtig eine Initiative, die vom Basis entstanden ist. Wir nennen das Initiative vom 1. Dezember 2011, als ein paar bekannten und kann man auch sagen berühmten Leuten, aber keine Politiker, also aus Wissenschaft, Schriftstellern und auch Kirchenvertretern, die haben sich zum gesellschaftlichen Strukturen, zum breiten Publikum gewendet, dass wir unsere Leben selbst sozusagen von unten erneuern müssen, dass wir den Politikern klare Bedingungen stellen sollen, wie die Macht ausüben sollen.
Oleg Turi, welches Gewicht haben die Kirchen in der ukrainischen Gesellschaft? Hört man auf die Kirchen?
Die Kirchen, die haben in der Ukraine den Einfluss und dieser Einfluss in erster Linie kommt davon, dass die Kirchen auf sehr hohe Religiosität der Bevölkerung sich stützt. Und das ist etwas, was für viele im Westen nicht verständlich ist. Warum ist das so? Nach allen diesen kommunistischen Verfolgungen, trotzdem erklärt sich bis 75% den Leuten in der Ukraine als gläubig und nur so circa 2,5-3% sagen, dass die überzeugte Atheisten sind. Dann eine weitere Aspekte, dass die Kirchen sehr große Vertrauen von den Leuten haben. Das ist wahrscheinlich auch deshalb, dass die Menschen in der Ukraine immer weiter verbinden mit der Kirche so eine Hoffnung auf bessere Leben. Das ist sozusagen quasi eine Alternative zum das, was früher zur kommunistischen Zeit war und was auch inzwischen jetzt diese Chaos, diese Demoralisierung mit politischer und ökonomischer Korruption verbundene Demoralisierung, dass in diesem Sinne Kirchen wirklich als eine Alternativgesellschaft für den Menschen sind. Und wenn die Kirchen zusammen über wichtige Sachen sprechen, dann die Bevölkerung nimmt das ernst. Ein Beispiel: diese Orangene Revolution, gerade die gemeinsame Position vielen größten Kirchen gegen Wahlfälschungen, hat den Menschen Mut gegeben, gegen das sich offen auszusprechen. Die Tatsache, dass es damals gelungen ist und dass dabei auch die Stimme der Kirchen wichtige Rolle gespielt hat, das ist ein wichtiges Wendepunkt für ganze Entwicklung in unserem Lande.
Der Kirchenhistoriker Oleg Turi aus Lemberg im Beitrag von Heidi Kronenberg. Noch vor 100 Jahren gingen Europäer nach Afrika, um dort zu missionieren. Heute kommen Afrikaner in die Schweiz, um mit ihrem Gesang Menschen in die Kirchen zu locken. Der Kirchenchor Hujambo aus Tansania tourt durch die Schweiz. Judith Wipfler berichtet.
Kurze Stimmprobe für einen Chor, der Botschafter sein will. Botschafter für die evangelische Herrnhuterkirche in Tansania und Botschafter auch für ein weltumspannendes Christentum. Ihr Pfarrer und Chorleiter Nusikwe Buya.
Wir sind hier um die Begegnung mit unseren Freunden und Freunden in der Schweiz, weil wir zu einer Kirche gehören. Heute arbeiten wir gemeinsam als eine Kirche weltweit.
Begegnung und Gemeinschaft der Kirchen zu stärken, das sei auch Teil ihres Missionsverständnisses.
Es geht um in heutigen Tagen Mission, also Begegnung und Austausch und Erfahrung lernen voneinander und zueinander. Dadurch unsere Kirche von der Süden ist hier gekommen, um die Erfahrungen in der Schweiz austauschen und etwas hier Neues zu lernen.
Und so ist Mitsingen durchaus erwünscht bei den Auftritten des Hujambo-Projektchors. Chormusik ist in den Kirchen Tansanias unverzichtbar. Hier gibt es keine Glocken und so locken Sängerinnen und Sänger Menschen in die Kirche. Das klappt nur, wenn sie gut singen. Und nur wirklich gute Chöre spielen auch das nötige Geld ein, um die Kirchgemeinden überhaupt zu finanzieren. Und mehr noch, betont Chorleiter und Pfarrer Buya. Mit ihren Liedern leisten die Chöre selbst Evangelisationsarbeit.
Die Chöre sind Evangelisten durch ihre Lieder. Viele werden neugierig und eingeladen, um Wort Gottes zu hören. Sie gehen vor den Prediger, sie sagen, sie singen was, aber über die Bibel und über Jesus. Denn die Leute kommen sie gerne zu hören und dadurch werden sie mit einem Prediger begegnet und sich zum Bekehrung kommen oder neugieriger zu sein. Sie bleiben in der Kirche als Neugieriger mit ein paar Jahren, sie werden später vielleicht getauft.
Während man hierzulande eher vorsichtig mit dem Wort Mission umgeht, spricht aus Pfarrer Bujas Mund die ungebrochene Freude an der Verkündigung, gerade auch mittels Gesang.
Evangelisation darf nicht nur ein Evangelist, der und die verkündigenden Leute, sondern durch die Lieder wurde die Leute eingeladen. Chor heißt Evangelisation bei uns.
Ein afrikanischer Chor mit klar missionarischer Botschaft zu Gast in der Schweiz. Das ist Teil des Epochenwechsels in der Missionsgeschichte. Vor 100 Jahren noch waren es Europäer, die nach Tansania gingen, um dort Kirchen zu gründen. Heute kommen Pfarrer Buya und sein Chor zu uns. Auf Einladung übrigens von Mission 21 und der reformierten Zürcher Kantonalkirche. Sie haben sich stimmgewaltige Unterstützung geholt.
Der Kirchenchor Huchambo aus Tansania im Beitrag von Judith Wipfler. Informationen zur Schweizer Tournee finden Sie auf unserer Website drs2.ch. Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck tritt in die Fußstapfen seines Amtsvorgängers Christian Wulff. Wulff löste mit seiner Aussage, der Islam gehört zu Deutschland, eine riesige Debatte aus. Nun entfacht Gauck die Debatte von Neuem. Katrin Uelci mit kurzen Meldungen zu Religionen und Kirchen.
Die Muslime, die hier leben, gehören zu Deutschland. Dieser Satz vom deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck löst die Debatte über Integration und den Islam in Deutschland neu aus. Doch die Nuance von Gauck, indem er sagte, die Muslime gehören zu Deutschland und nicht der Islam, wie es sein Amtsvorgänger Christian Wulff ausdrückte, stößt auf größere Akzeptanz auf christlicher Seite. CSU-Politiker Hans-Peter Uhl lobte die Aussage Gaucks als sehr klug. Es gehe um die Menschen. Der Islam bleibe für uns eine fremde Religion, dennoch seien die Muslime herzlich willkommen, fügte Uhl hinzu. Kritische Töne kommen diesmal von muslimischer Seite. So sagt der Chef der deutschen Grünen, Cem Özdemir, er könne die Unterscheidung zwischen Islam und Muslime nicht nachvollziehen. Wenn die Muslime zu Deutschland gehörten, dann gehöre natürlich auch der Islam zu Deutschland. Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, HEX, begrüßt den Entscheid der Migros, künftig Produkte zu deklarieren, die aus israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten im Westjordanland und Ostjerusalem stammen. Diese Produkte würden unter Verletzung des internationalen Rechts hergestellt, schreibt HEX auf seiner Homepage. HEX fordert die Detailhändler auf, Produkte aus diesen Gebieten sogar ganz aus dem Sortiment zu nehmen, wie das bereits Großverteiler in Großbritannien und Norwegen praktizieren würden. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund SIG verurteilt die Deklaration von Produkten aus israelisch besetzten Gebieten. Es sei ein fragwürdiger Schritt, so der SIG, sofern nicht auch Waren aus anderen Konfliktgebieten entsprechend gekennzeichnet würden. Keine Rendite um jeden Preis. Islamkonforme Geldgeschäfte sind nach Ansicht von Finanzexperten in Deutschland auf dem Vormarsch. Viele Banken suchten neue Geschäftsfelder und da biete sich Islamic Finance als Grundlage für Investments mit ethischem Hintergrund an, so der Finanzexperte Martin Schulte. Im Islam gelten für Finanzgeschäfte eine Reihe von Beschränkungen. Die wichtigste ist das allgemeine Zinsverbot, Riba genannt. Glücksspiele sind genauso verboten wie Spekulationen. Muslime sollen auch nicht in Unternehmen investieren, die etwa mit Pornografie, Waffen- oder Alkoholhandel zu tun haben. Bei islamischen Bankgeschäften liege der Akzent zwar auch auf Finance und nicht auf Islamik, es gehe aber nicht um Rendite um jeden Preis. Asche von Toten darf in die Reuss. Hindus, die in Luzern leben, dürfen künftig die Asche ihrer Toten in die Reuss streuen. Dafür plane die Stadt Luzern bei der direkt am Fluss gelegenen katholischen Kirche St. Karl eine Beisetzungsstätte einzurichten, schreibt die Luzerner Zeitung. Das Projekt werde vom Kanton wie auch von katholischer und reformierter Seite unterstützt. Gemäß Recherchen dürfen jährlich die Asche von 5 bis 10 verstorbenen Hindus in die Reuss gestreut werden. Die kantonale Dienststelle Umwelt und Energie erwartet deswegen keine Beeinträchtigung des Gewässers.
Das war Blickpunkt Religion, verantwortlich für diese Sendung Katrin Uelci.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.